Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Judith Lungstraß. Sie ist Senior SEO Manager für technisches SEO und Webanalyse bei der Zeit.de und wir sprechen heute darüber, wie Zeit Search-Daten in einem Data Warehouse aufarbeitet, speichert und nutzbar macht. Judith war zuvor Manager Search 5 Jahre lang bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, außerdem Online-Marketing-Consultant bei der PaaS Consulting Group und auch interessanterweise mal gestartet als Redakteurin und Autorin, außerdem bei Gute Frage Net, wo sie Ratgeber geschrieben hat für Helpstar. Moin Judith, endlich haben wir es mal geschafft. Freut mich, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ich habe ein bisschen in deine Vita heute Morgen geguckt. Wie kommt man vom Studium der Buchwissenschaft und Amerikanistik zum SEO?
Ja, klingt ein bisschen abwegig erstmal, aber es war tatsächlich ein recht logischer und gerader Weg für mich. Also ich wollte immer irgendwie ganz klassische was mit Medien machen. Mich interessiert Sprache und Inhalte und ich wollte immer schreiben. Und da war es dann irgendwie naheliegend, das für eine Online-Publikation zu tun, habe da über zahlreiche Nebenjobs, unter anderem bei Helpster.de und Praktika, das mal so ein bisschen ausprobiert. Und ich hatte immer das Glück, dass ich immer an Stellen kam, wo SEO ein Thema war. Also es war immer was mir so mitgegeben wurde, darauf musst du achten, das macht man so, das sind so die Richtlinien. Und ich habe das dann irgendwann als recht guten Weg entdeckt, dafür zu sorgen, dass meine Inhalte gelesen werden. Also das war mir immer sehr wichtig. Ich war schon immer jemand, der sehr auf die Webanalyse-Daten guckt und der guckt, heute haben so viel 1000 Menschen meinen Artikel gelesen. Das fand ich ganz toll. Und da habe ich SEO als einen Weg entdeckt, das zu fördern. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, eigentlich macht mir das viel mehr Spaß als Schreiben an sich.
Du hast ja, ist ja auch eben nicht ungewöhnlich, nicht, aber man trifft es halt selten, ne, dass dann so kreative Köpfe, die halt gerne schreiben, dann sich wirklich auch mit den Daten auseinandersetzen. Im Journalismus schon mal eher weniger trifft man solche Leute, die sich dann mit den Daten auseinandersetzen und auch sich von den Daten treiben und leiten lassen. Jetzt bist du ja als Autorin und auch Redakteurin gestartet, aber bist jetzt sozusagen in einem technischen Feld gelandet, technisches SEO und auch Webanalyse. Wie kam diese Transition zustande? Wie hat sich das entwickelt?
Also das technische Interesse war so ganz grundsätzlich von Anfang an schon da. Ich habe damals mein Volontariat bei einem Entwicklerportal gemacht. Also das hat einfach zur Natur der Sache gehört, dass man sich da auch mit der Materie beschäftigt. Habe schon während der Uni-Zeit HTML-Kurse gemacht an der Uni. Also auf der einen Seite die Literatur, auf der anderen Seite dann HTML gelernt, noch nach den Vorlesungen. Und also privat die Website meines Sportvereins gemacht, einfach so. Hat mir einfach Spaß gemacht, da so ein bisschen rumzubasteln. Und je mehr ich in das SEO-Thema reingekommen bin und je mehr ich auch den technischen Teil davon kennengelernt habe, desto mehr hat mich das eigentlich fasziniert und interessiert. Ich fand es immer so toll, als so schönen Kontrast zum Editorial-SEO, weil Editorial ist ja teilweise wirklich mühsame Kleinstarbeit auf Einzel-URL-Ebene, auf Einzel-Text-Ebene. Und dazu im Gegensatz das Technische, wo du manchmal eine einzige Maßnahme umsetzt, seitenweit oder templateweit, und mit so wenigen Maßnahmen, die natürlich schon gut überlegt sein müssen, aber im Endeffekt ist es oft eine Maßnahme, mit der du dann krass viel erreichen kannst. Und das hat mich daran fasziniert und das tut es bis heute.
Ja, Du hast schon recht, Editorial SEO ist wahrscheinlich nicht so skalierbar. Also es ist nicht so skalierbar wie technisches SEO. Du gehst schon sehr, sehr in die Tiefe und musst natürlich auch sehr viel Überzeugung, sehr viel Training. Und das muss natürlich dann auch irgendwann ankommen. Das passiert dann natürlich nicht über Nacht, bevor du das wirklich auch skalieren kannst. Und da hat man natürlich im Technischen schon ein bisschen mehr Skalierungseffekte. Du hast ja, ich habe es ja von Anfang gesagt, du warst ja auch bei der Frankfurter Allgemeinzeitung. Das heißt, du hast ja schon langjährige Medienerfahrungen eigentlich sammeln können, jetzt auch bei der Zeit. Was sind so die großen Herausforderungen im Publishing derzeit?
Also hättest du mir die Frage vor so 4, 5 Jahren gestellt, hätte wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch jeder andere Publisher SEO gesagt, Paid Content. Paywall, wie geht man damit um, dass die Inhalte eben nicht versteckt, aber dass es da einfach eine Schranke gibt, ist aber gar nicht mehr so sehr das Thema, weil wir, damit meine ich nicht nur die Zeit, sondern die Branche allgemein. Wir haben einfach gemerkt, es funktioniert ganz gut. Also wenn man ein Flexible Sampling, wie Google das vorschlägt, wenn man das technisch sauber umsetzt, dann klappt das. Also Paid Content und SEO sind kein Gegensatz, obwohl wir das vor ein paar Jahren ehrlicherweise alle dachten, aber es ist einfach nicht mehr so. Was uns heute eher beschäftigt, ist so das ganze Thema rund um Crawl-Effizienz, Crawler-Steuerung, weil wir Publisher, wir haben alle das, ich weiß nicht, ich will es nicht Problem nennen, wir haben alle so die Situation, dass wir riesige Seiten haben. Und zu diesen Millionen URLs, die wir alle haben, kommen halt auch täglich mehrere hundert URLs immer dazu. Jeden Tag, die Seite wächst jeden Tag. Und das sind auch immer Themen, die zu Suchanfragen passen, die es gestern auch schon gab oder vorgestern auch schon. Also wir haben zum Beispiel jeden Tag mindestens einen Artikel, der zur Suchanfrage Ukraine-Krieg passt. Das ist heute ein anderer als gestern. Und gestern war es ein anderer als vorgestern. Aber diese Inhalte, die bleiben halt da. Und wie geht man damit um? Also wie geht man damit um, dass man sehr viel Inhalte auf der Seite hat, die eigentlich veraltet sind? Und wie sorgt man dafür, dass das indexiert wird, was ich indexiert haben möchte? Wie sorgt man dafür, dass nicht alle alten Inhalte permanent gecrawlt werden? Wir haben unser komplettes Zeitungsarchiv auf der Seite seit 1946. Also zum Glück ist es sind wir eine Wochenzeitung, immerhin. Ansonsten wäre das noch viel krasser. Aber ja, man muss halt Wege damit finden, damit umzugehen, weil dieses Internet wird voller und voller. Und die Kapazitäten von Google sind halt auch begrenzt. Und da brauchen wir dann halt einfach gut funktionierende Systeme. Also du musst Zugriff auf deine Logfile-Daten haben. Und du musst genau wissen, welche Inhalte will ich überhaupt zum Ranken bekommen. Und genau, da braucht man einfach einen guten Überblick über das alles.
Ja, und das macht man natürlich mit Daten. Also denn Daten helfen da wunderbar, eine Vorauswahl zu treffen, das Ganze zu clustern. Und darüber wollen wir heute ja auch sprechen, denn weil ihr bei der Zeit jetzt angefangen habt, sozusagen Search-Daten in einem Data Warehouse zu speichern und dann aber auch aufzuarbeiten für eure Use Cases. Wir sprechen auch über die Use Cases, aber wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, 2023, warum erst jetzt damit angefangen?
Man könnte meinen, wir haben auf die Möglichkeit zum BigQuery-Export gewartet, den Google jetzt bereitgestellt hat in der Search-Konsole, haben wir tatsächlich nicht. Ich würde gerne behaupten, es wäre so, aber das, also glücklicher Zufall, dass das so war, das hat uns die Arbeit unglaublich erleichtert. Weshalb erst jetzt, wir wollen das schon länger machen, weil wir einfach merken, dass dieses datengetriebene Arbeiten, das ist halt einfach mittlerweile angekommen. Das muss man keinem mehr erzählen, dass Entscheidungen datenbasiert fallen können und auch sollten. Nicht nur natürlich, aber dass es ein wesentlicher Faktor ist, den man da berücksichtigen muss. Und wir merken mehr und mehr, dass wir mit diesen ganzen Tools, mit diesem ganzen Ökosystem an Tools, dass nicht nur jeder SEO, eigentlich jeder Mensch, der irgendwie in der digitalen Welt arbeitet, dass jeder so hat, dass diese Tools irgendwie an Grenzen stoßen. Also dass es einfach Dinge gibt, die Tools nicht können. Und an der Stelle ist immer die Gefahr, ich glaube, das kennen viele, dass man so anfängt, diese Grenzen einfach zu akzeptieren. Also, dass man anfängt zu denken wie das Tool. Also, dass man sich nicht mehr vom Inhalt her ernährt, sondern dass ich mir die Frage stelle, was könnte ich mir denn heute in der Search-Konsole angucken? So in der Art. Also, ganz einfaches Beispiel. Search-Konsole zeigt dir immer Tagesdaten. Aber Tagesdaten sind nicht immer das Passende. Und um sowas zu vermeiden, dass man nur noch in Tools denkt und gar nicht mehr vom Inhalt her, haben wir uns überlegt, wie können wir das schaffen, dass wir mehr aus den Tools rausholen? Also, dass wir diese Grenzen, die es gibt, überwinden und das einfach bestmöglich für unseren Zweck aufbereiten, weil wir sind ja nicht Google.
Nee, stimmt. Und was für konkrete Anwendungsfälle habt ihr jetzt gerade bei der Zeit? Also woran arbeitet ihr jetzt gerade? Welche Daten wollt ihr speichern und wie für welche Anwendungsfälle wollt ihr die nutzbar machen?
Also wir haben angefangen mit der Search-Konsole. Das ist auch schon fertig, will ich nicht sagen, aber es ist schon nutzbar. Und wir bauen da gerade eine Analyse auf Suchtyp-Basis. Also du hast ja in der Search-Konsole hat man ja die verschiedenen Suchberichte, also Suchtyp-Berichte, so heißt es in der BigQuery Search Type. Also wenn ich Suchtyp sage, meine ich Google News, Bildersuche, organische Suche, Discover und was alles separate Berichte sind in der Search-Konsole. Und was wir gerade bauen, ist, dass wir uns einen Report bauen, wo du auf URL-Basis die Suchtypen dir anschauen kannst. Also dann sieht man zum Beispiel, dieser Artikel hat in der letzten Woche 80% seines Traffics über Discover gemacht, zum Beispiel. Oder du kannst dir dann auch anschauen, der Artikel ist letzten Mittwoch erschienen, dann hat er einen Tag in Google News funktioniert, einen Tag später in Discover, drei Tage später in der organischen Suche. Und da sieht man dann auch ganz gut, wie das zusammenhängen kann, ob es überhaupt zusammenhängt. Also wie gesagt, wir bauen das gerade noch. Die Frage kann ich noch nicht beantworten. Das ist eher unsere Fragestellung und ob sich da was ableiten lässt. Und auch zum Optimierungszeitpunkt, wann optimiert man wofür und wann geht man vielleicht nochmal an den Artikel ran. Also super spannend und das kann einfach das Search Console Frontend nicht. Das war nur möglich, weil wir uns das selbst gebaut haben.
Das heißt, Search Console Daten sind jetzt erstmal die ersten Daten, die ihr sozusagen ablegt und nutzbar macht. Kombiniert ihr die Daten? Also ich weiß ja, in Redaktion arbeitet man ja noch mit zum Beispiel Chartbeat, glaube ich, gab es damals. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Chartbeat, wo man so aktuelle Daten hat. News Dashboard, natürlich auch ein großes Thema in der Medienwelt. Was gibt es noch? Diese ganzen Zahlen, die aufgearbeitet werden von diesen offiziellen Institutionen. Kombiniert ihr das oder macht ihr jetzt erstmal nur Search Console?
Also unser erster Schritt sind die Search Console Daten. Wir kombinieren die, also was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben die Search Console Daten in die Google Cloud integriert und kombinieren die jetzt mit unserem internen Archivverschlagwortungssystem. Also da kannst du dir dann zum Beispiel anschauen, alle Artikel, die dieses Schlagwort enthalten, haben so und so funktioniert laut Search Console. Das ist aber der erste Schritt. Also wir stehen da noch ganz am Anfang. Als nächstes planen wir, das mit unseren Web-Analyse-Daten zusammenzubringen, was auch nochmal interessant wird, weil dann hast du auch noch Conversions mit drin. Und klar, langfristig, also das große Bild ist, dass wir irgendwann all diese Tools, die du gerade genannt hast, dass wir die irgendwann alle munter miteinander kombinieren und analysieren können.
Und ist denn das Ziel damit sozusagen auch, das Publishing zu beeinflussen? Also weil ihr einfach wisst, zu welchem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Themen gut funktionieren oder welche bestimmten Suchterms es zu, keine Ahnung, jetzt Ukraine gibt oder zu der US-Wahl gibt, dass ihr das so ein bisschen mit beeinflusst, was da redaktionell auch passiert?
Also unser Editorial SEO-Team wird auf jeden Fall Zugriff auf die Daten bekommen, beziehungsweise haben sie auch jetzt schon. Und klar, das soll auch eine Erleichterung für deren Arbeit sein. Inwieweit das dann wirklich die Publikation beeinflusst, müssen wir sehen, aber ist dann auch nicht mehr meine Entscheidung zum Glück, weil keine einfache Frage.
Aber das heißt, vom Anwendungsfall her jetzt erst einmal geht es wirklich darum, die Verschlagwortung besser zu steuern und es geht auch darum, die Artikel besser sichtbar zu machen, die im höheren Interesse stehen als vielleicht anderen, das besser zu gruppieren einfach. Wie bereitet ihr das denn oder habt ihr eine Idee, wie ihr das aufbereiten wollt dann auch, damit das für die Redaktion nutzbar ist? Spielt ihr das jetzt in bestimmte Dashboards ein oder liefert ihr die Daten ins CMS? Gibt es da bestimmte Ideen, die ihr habt?
Also wir haben das in Looker momentan zur Verfügung. Also es läuft alles über die Google Cloud und geht dann in Looker. Und das ist ganz praktisch bei uns, weil unsere Web-Analyse-Daten, die sind auch schon in Looker. Also wir geben es quasi in ein System, das schon unternehmensweit an sehr vielen verschiedenen Stellen genutzt wird. Also die Redaktion nutzt zum Beispiel auch schon Looker. Also die internen Analyse-Teams in der Redaktion. Und Looker kann jeder bedienen und das verbreitet sich auch immer mehr. Und es ist quasi, also es erweckt so ein bisschen das Gefühl, es ist kein neues Tool, wir haben nur in unserem Tool neue Daten. Und ich glaube, dass das einen sehr großen Einfluss haben wird auf die Nutzung. Klar, wir werden da, also wir jetzt als Verlags-SEO-Team, wir werden da sicher anfangs ein paar Reports erstellen und vorschlagen und besprechen, auch mit der Redaktion und auch mit unserem Paid-Content-Team, auch mit unseren Stellenmärkten, Orientierungsangeboten. Also wir werden da sicher anfangs ein paar Vorschläge machen, aber es ist nicht das Ziel, dass wir jeden Report, der hier entsteht, bauen, sondern es ist eher den Kollegen die Tools zur Verfügung zu stellen, um sich das selbst zu bauen irgendwann.
Ja, das ist ja auch nachher ein großes Problem, weil ich meine, man kann natürlich viele Daten sammeln und die aufarbeiten, sprich Stichwort Big Data, aber was kann man denn wirklich daraus ziehen? Also man muss natürlich auch aufpassen, dass man das so aufbereitet, dass man wirklich Insights draus generiert. Man kann natürlich Daten sammeln, aber dann wirklich Insights draus zu generieren, das ist dann ja die hohe Kunst und das dann auch wirklich in einer verschlankten Version sozusagen für bestimmte Use Cases zur Verfügung zu stellen, ne?
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, also was sind wirklich die Daten, aus denen du den Mehrwert ziehen kannst, der dir wirklich hilft? Das ist, glaube ich, mit die wichtigste Fragestellung bei dem Projekt. Und das war auch bei mir so die Richtung, aus der ich mich genähert habe bei der ganzen Sache. Also ich habe Als ich das Ganze mir mal das überlegt habe, dieses Projekt, habe ich erstmal gesammelt, was für Tools gibt's denn eigentlich? Und wirklich wild alles aufgeschrieben. Also das ging dann von PageSpeed Insights bis hin zu IVW-Daten oder Qilkaya, also unser Echtzeit-Tool. Und dann habe ich mir dazu geschrieben, was ist denn der Mehrwert dieses einen Tools? Also was kann wirklich nur dieses Tool? Warum brauchen wir dieses Tool? Und dann habe ich das miteinander kombiniert und dann überlegt, was kriegen wir, wenn wir dieses Tool mit diesem Tool kombinieren können. Und genau so sind dann Fragestellungen entstanden und aus den Fragestellungen müssen sich dann Handlungsempfehlungen irgendwie entwickeln. Und was können wir zukünftig besser machen, wenn wir die Antwort auf diese Frage kennen?
Und das sind dann auch Fragen, die, ich meine, es ist ja im Prinzip Produktmanagementarbeit, ne? Also wahrscheinlich dann auch mit Stakeholdern gesprochen, was für Tools werden genutzt, was für Fragen haben sie eigentlich in ihrer täglichen Arbeit und wie können wir mit den Daten, die wir sammeln, diese Fragen bestmöglich beantworten, dass sie halt relativ schnell Antworten bekommen zu deren Fragen.
Genau. Also ich habe hier intern viele Kollegen interviewt und immer gefragt, welche Tools nutzt ihr denn? Und immer so in der Art, was stört dich an dem Tool? Was würdest du dir wünschen, was an dem Tool besser wäre? Und immer so ein bisschen angeteasert, weil vielleicht können wir das bauen. Also vielleicht können wir das machen. Und wenn die Daten das hergeben, dann können wir das tun. Und so habe ich so diesen Samen schon so ein bisschen überall reingesetzt. Also jeder hat das schon mal gehört und weiß schon, die arbeiten da an was.
Ja, und gibt's denn schon so Aha-Momente, die ihr jetzt schon habt, wo ihr in die Daten reingeguckt habt, das aufbearbeitet habt, wo ihr dachtet, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Klingt jetzt trivial und wenn man in dem Moment, als ich es gesehen habe, dachte ich auch, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber du hast ja in der Search-Konsole, du hast entweder Klicks nach Suchanfrage oder Klicks nach URL. Und ich habe da eine Tabelle gesehen, das ist die Top-URL-Query-Kombination. Noch nie so gesehen. Es ist eigentlich so simpel, das könnte so einfach sein. Und jetzt auch, nachdem ich das gesehen habe, frage ich mich auch an vielen Stellen, warum macht Google das so? Also auch warum trennt Google die unterschiedlichen Suchtypberichte so stark? Wir haben sicher ihre Gründe, aber warum?
Ja, eigentlich müsste es besser miteinander kombiniert sein, weil die Terms gehören ja zu der URL. Warum man das unterschiedlich betrachtet, ist strange. Aber so ist.
Ja, du kannst das alles auf URL matchen.
Ja, aber so ist Google. Hast du es mitbekommen, ne? Dass sie jetzt den Page Experience Report wieder einstellen wollen und angeblich ist jetzt sonnenrichtig. Das ist so dieser AMP-Moment der Search-Konsole, würde ich fast sagen.
Also kann man unterschiedlich interpretieren. Also ich habe jetzt gehört, Mobile Friendliness Report wird es nicht mehr geben. Habe ich mir auch überlegt, so warum glauben sie, jeder ist mittlerweile mobile friendly oder wenn nicht, dann verloren. Muss man auch nicht alles verstehen.
Judith, ich danke dir für den Einblick euer Projekt. Ich bin sehr interessiert daran, dass wir vielleicht in einem Jahr oder so nochmal drüber sprechen, wie weit ihr gekommen seid und was für Use Cases und auch Insights und auch Benefits daraus ziehen konntet. Aber danke für den kurzen Einblick. Danke, dass du dabei warst und euch danke fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.